ermutigt heute durch die Lieder, wo es darum geht, Jesus, du bist mir mein Alles. Ermutigt durch die Einleitung. Und ich merke, es ist der Fluss des Heiligen Geistes. Er bringt uns hier eine Wahrheit nahe, für die wir offen sein sollen. Heute ist wohlweislich ein besonderes Datum im Kalenderjahr. Wir feiern den ersten Advent. Das sieht man da an dieser schönen brennenden Kerze. Nun bin ich ja keine Predigerin, die irgendwie, wir warten auf das Christkind oder wir bereiten uns auf das feste Lichter vor, die darüber was sagen wollte oder könnte. Aber über den Sohn Gottes, der auf unsere Erde gekommen war und Mensch geworden ist, da rede ich so gern, dass ich den ganzen Tag gar kein anderes Thema bräuchte. Er ist damals vor etwa 2020 Jahren geboren worden, ist aufgewachsen, hat Großes getan und ausgerichtet, das bis heute und für alle Ewigkeit für uns Gültigkeit hat. Es ist relevant für alle Menschen, die gern in dieser Wahrheit leben. Und es hat genauso Relevanz für die Menschen, die diese Wahrheit ablehnen und lieber in ihrer eigenen Vorstellungswelt leben. Als er sich im Himmel entäußerte und sich als klitzekleiner Same in eine weibliche Eizelle pflanzen ließ und dann nach den Monaten der ganz normalen Entwicklung eines Babys im Mutterleib geboren wurde, da war das Grund zur Freude. Da haben die Engel nicht nur im Himmel, sondern sogar hörbar auf dieser Erde hier gesungen. Auf diesen besonderen Zeitpunkt war jahrhundertelang, ja jahrtausendelang gewartet worden. Der Himmel hatte darauf zugearbeitet und die Botschaften der Propheten Gottes hatten es immer wieder verkündigt. Der Messias, der Christus, der Gesalbte, der sollte geboren werden. Und der würde die Menschheit erlösen. Auch das jüdische Volk, das zur Zeit der Geburt Jesu lebte, wartete auf ihn. Leider hatten sie ganz viele falsche Erwartungen, falsche Vorstellungen davon, wie er sein sollte. Sie wollten einen Königssohn, der sie in den Krieg führen sollte, um sie von der römischen Besatzungsmacht zu erlösen. Und dann war er so ganz anders und hatte so ganz andere Ziele mit ihnen, sodass sie ihn abgelehnt und gekreuzigt haben. Daraus wollen wir etwas lernen, nämlich nicht so falsche Erwartungen an Gott zu haben und Gott mit so falschen Erwartungen zu begegnen, dass wir ihn verpassen. Erwarten. Das ist das deutsche Wort für Advent. Wir sollen warten. Worauf? Auf ihn, auf Jesus, das ist klar. Darauf, dass er irgendwann wiederkommt, aber auch darauf, dass er hier ist und wirkt. Das Leben in der Beziehung mit dem auferstandenen Jesus, das hat so viele Facetten, dass wir in diesem Leben hier nicht fertig werden, sie alle kennenzulernen. Letztes Jahr hatte ich auch am ersten Adventssonntag gepredigt. Und ich habe mal nachgeschaut, worüber ich geredet habe. Mein Schwerpunkt war es gewesen, dass Jesus ja gekommen war, um uns zu erlösen. Und dann die Frage, wieso wir eigentlich erlösungsbedürftig sind und wovon hat er uns erlöst, als er dieses Opfer am Kreuz gebracht hat. Und wohin hat er uns erlöst? Nämlich dahin, dass er uns umgestaltet und uns befähigt, wirklich als Erlöste mit unserem himmlischen Vater in alle Ewigkeit herrliche Gemeinschaft zu haben. Dieses Mal reden wir über einen anderen Schwerpunkt, eine andere Erwartung, die wir an ihn haben. Wir wollen gern leben. Adler sein. Nicht nur existieren oder gar auf der Erde dahin vegetieren. Nein, in uns ist dieses ganz große Bedürfnis nach einem guten Leben. nicht nur für die Zeit, dann, wenn wir bei Gott in der Ewigkeit sind. Das Leben dort wird vollkommen wunderbar sein. So herrlich, dass es unmöglich ist, es auch nur zu beschreiben. Kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei, kein Hunger, keine Müdigkeit, keine Missverständnisse. Alles, was uns hier das Leben so schwer macht, ist dort völlig ausgeschlossen. Aber wie vollkommene Liebe und Harmonie und Wohlbefinden schmeckt, das ist größer als unsere Vorstellungskraft. Diese wundervolle Zukunftsaussicht ist zwar ein Grund zu großer Vorfreude, hilft uns aber wenig in den Herausforderungen unseres Alltags jetzt. Wir wollen jetzt schon etwas von diesem himmlischen Leben haben, jetzt hier auf dieser Erde. Und das ist unser ganz verständliches Verlangen. Das ist unser Bedürfnis. Und Jesus sagte, dass er dafür auch gekommen ist, um uns freizukaufen von der Macht der Sünde. In dieser Wahrheit ist so viel mehr, als nur, dass wir einen Eintrittsschein für den Himmel uns damit erwerben würden. Er bezeichnet all die Menschen, die keinen Kontakt mit Gott haben können, weil sie irgendwo keinerlei Antenne dazu haben, die bezeichnet er als Tote. Also Menschen ohne Gott werden in der Bibel als Tote bezeichnet, obwohl sie auf der Erde herumlaufen und leben. Für Gott sind sie tot. Aber Jesus schenkt uns diese Antenne für Gott, diesen Landeplatz in uns, wo der Heilige Geist bei uns andocken kann. Oder mit Worten gesagt, die die Bibel benutzt, er schenkt uns die Möglichkeit, dass wir in ihm sein können und er in uns. Dass wir von Gott in Jesus hineingepflanzt werden, in dieses himmlische Geistwesen, in dem wir von seinem Leben in uns haben. In Johannes 10, Vers 11 lesen wir einen Ausspruch von Jesus. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben. Und es im Überfluss haben. Diesen Satz sagt er in dem Kontext, dass er sich mit einem Hirten vergleicht, der fürsorglich sich um seine Schafe kümmert. Und die Schafe, von denen er da spricht, das sind die, die ihm gehören und die ihm nachfolgen. Also diese Schafherde, das ist die Kirche Jesu Christi. Seine weltweite Herde genauso wie wir, die wir uns hier in seinem Namen versammeln. Also alle, die sich ihm hingeben, um sein Eigentum zu werden, alle die sind seine Schafe. Und zu denen hat er gesagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Dafür hat er mit seinem Leben bezahlt. Und da steht dann auch gleich in dem nächsten Satz, der dann folgt, er sagt, ich bin der gute Hirte und der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Wir wissen jetzt alle, das ist ein wundervoller Ausspruch und das ist himmlische Wahrheit. Und da liegt gar kein Automatismus drin, dass wir jetzt in dieser himmlischen Wahrheit einfach so leben könnten. Es gehören auch von unserer Seite Schritte dazu, dass wir das erleben können. Wie sie es geschildert hat. Als junger Christ bin ich damals fast verzweifelt, wenn man mir solche wunderbaren Wahrheiten nahegebracht hat, aber niemand konnte mir den Weg zeigen, wie ich von A nach B komme. Da war auf dieser einen Seite dieses riesige Geschenkpaket, das der Vater im Himmel uns in Jesus Christus gemacht hat. Da war der unermessliche Preis, den Jesus dafür am Kreuz bezahlt hat. Da war die Aufforderung, dass wir diese Freiheit ergreifen und darin leben sollen. Und dann war da ich und hatte keine Ahnung davon, wie ich meine egoistischen, selbstzentrierten Ansprüche, die mein Handeln bestimmten, wirklich austauschen könnte in ein Herz voller Liebe und voller Frieden. Und so hatte ich mich auf die Suche gemacht und bin heute noch dabei, im Wort Gottes zu forschen und den Herrn zu fragen, wie wir denn das Leben leben können, das er uns da erworben hat. Und was unser Anteil dabei ist, dieses Geschenk auch auszupacken und in unser Leben umzusetzen. Wie funktioniert das? Ich glaube, dass bei uns humanistisch geprägten Menschen gerade die Vorstellung davon, wie das denn gehen muss und wie das denn aussehen muss, uns am meisten dabei im Weg steht. Denn Gottes Gedanken sind anders, viel höher und viel tiefgreifender als unsere. Und da muss sich dann jeder auf die Entdeckungsreise machen und den Gott, der uns den dicken Brief geschrieben hat, den wir Bibel nennen, kennenlernen. Nur in der wachsenden Beziehung zu ihm und zu seinem Wort erkennen wir nach und nach, welche Schritte wir selbst in diesem Erziehungsprozess, den er mit uns begonnen hat, gehen sollen. Es genügt einfach nicht, unsere Taten zu verändern und brave christliche Spießbürger zu sein. Jesus will uns ein neues Herz geben. Eins, das wie sein eigenes Herz in Liebe für Gott, für seine Mitmenschen und auch für sich selbst schlägt. Und das ist ein Prozess. Und wenn wir ihm gehorsam folgen, schmecken wir immer mehr von diesem Leben und diesem Genüge, das Jesus uns versprochen hat und für das er bezahlt hat. Also forschen wir im Wort Gottes und lassen uns vom Heiligen Geist inspirieren und werden fündig und sind dem Wort, das in uns wirksam ist, gehorsam. In einer Predigt lassen sich da nur wenige Beispiele nennen. Das werde ich dann gleich tun. Eine andere Methode, die Gott uns aufgezeigt hat, dieses Leben in ihm besser kennen und leben zu lernen, ist die, dass wir Gemeinschaft miteinander haben. Wir sollen Freundschaften miteinander pflegen und einer vom anderen erfahren, wie Gott in seinem Leben wirkt, wie sein Weg aussieht, wie er von A nach B gekommen ist. Und da jeder aus einer anderen Richtung kommt und auf dieses Ziel losgeht, gibt es unzählige Erlebnisgeschichten dazu. Und jeder, der den Weg mit Jesus geht, der kann davon erzählen. So können wir von den Erfahrungen der anderen lernen und ermutigt werden. Denn Mut braucht es. Manche Schritte sind gar nicht so einfach. Ich lese mal einige Beispiele. Im Johannesevangelium im 15. Kapitel, das sagt Jesus bei seiner Abschiedsrede an seine Jünger, ich lese ab Vers 9, wie der Vater mich geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben. So wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Da geht es darum, dass wir voll sind vor Freude, ja, vor Freude überfließen. Hier in unserem Breitengrad, da jagen die Menschen genau dem hinterher. Sie suchen Spaß und Lustgewinn in vielen Abenteuerspielen. Da gibt es den schnellen Kick vom großen Spaß, der dann auch wieder schnell vorbei ist. Aber eine wirkliche, innere, bleibende Freude, die gibt es nur in Jesus. Und auch da haben wir es oft schwer, die zu ergreifen und darin zu leben. Hier redet Jesus von einigen Gehorsamschritten, die wir dazu zu tun haben. Es gibt eine Bedingung für diese Freude, nämlich in seiner Liebe zu bleiben. Das macht den großen Unterschied zwischen den Nachfolgern Jesus und den anderen Menschen in dieser Welt, die er ja auch liebt und für die er auch bezahlt hat. Aber lebe ich in seinem Weg, in seinem Weg mit mir, oder lebe ich auf meinem eigenen Weg? Das ist der Unterschied. Ich bin aufgefordert, mich von ihm lieben zu lassen, mich von ihm aufbauen zu lassen, mich von ihm stärken zu lassen, zu glauben, was er sagt, wer ich bin, nämlich die Geliebte, der Geliebte. Wir sind die Geliebten des Herrn. Glauben wir das? Wir sind die Schafe, um sich dieser Hirte kümmert. Wir sind die, für die er bezahlt hat, die er erlöst hat und die das unbedingt haben wollten und wollen und dazu Ja sagen. Wir sind die Kostbaren, für die er den Preis bezahlt hat, die Wertvollen. Haben wir diese Wahrheit für uns angenommen? Sind wir darin geblieben? Leben wir darin? Oder glauben wir den Zweifeln und Lügen, die uns sagen, dass wir doch nichts sind und dass Gott uns nicht beachtet und uns so, wie wir sind, bestimmt ablehnt? Die Wahrheit heißt, wir sind die Geliebten des lebendigen Gottes. Und wir sollen das im Glauben annehmen und dabei bleiben. Wir sollen die Gebote befolgen, die zu diesem Bleiben in der Liebe gehören. Da ist zum Beispiel, sich selbst immer mehr mit Gottes Augen ansehen und die anderen Sichtweisen von uns immer mehr ablegen. Oder den Nächsten mit Gottes Augen ansehen und nicht mit unserem menschlichen Urteilsvermögen, nicht mit unserem humanistisch geprägten Denken. Es geht hier um göttliche Wahrheit und um göttliche Liebe. Und wenn ich so lebe und mich so sehe und euch so sehe mit seinen Augen, dann beflügelt mich das. Diese Gebote sind nicht schwer. Das schreibt der Apostel Johannes später in einem Brief. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es zum Beispiel schwer sein kann, mich selbst dazu durchzuringen, zu vergeben und den ersten Schritt zur Versöhnung zu machen. Wenn ich mich dazu durchgeringen und entschieden habe, war das Tun dann einfach, weil Gott dazu das Gelingen schenkt. Für mich war es auch ganz schwer, mich selbst mit Gottes Augen anzuschauen, weil ich mich selbst so verachtet hatte damals. Aber wenn ich mich durchgerungen habe und gesagt habe, ja, ich will, schenkt er zu dem Wollen das Vollbringen. Die Liebe Gottes befähigt uns zum Handeln und schenkt dabei Freude. Und was da jeweils an Geboten, an Gehorsamstaten der Liebe dran ist, das muss ich in meinem Leben mit Gott herausfinden. Denn es gibt damals wie heute eine Menge falsche Propheten, die uns eine Menge falsche Gebote erzählen. Schon die ersten Gemeinden wurden von ihnen unterlaufen. Und sie haben ein Zeug als göttliches Gebot erzählt, was hier nie gemeint war. Es geht hier um das Gebot der Liebe, dass ich in der Liebe Gottes bleibe, mich von ihm lieben lasse, ihn zurückliebe, mich selbst annehme und liebe, mit mir selbst in Frieden lebe und genauso meine Nächsten liebe und akzeptiere und in Frieden mit ihm lebe. Und alles, was mir schadet, alles, was dem anderen schadet, das beginne ich zu hassen. liebäugeln mit schadenbringender Sünde, das ist dann einfach nicht mehr möglich. Aus Liebe. Es verlangt mich, alles aus meinem Leben auszurotten, was mich hindert, in inniger Gemeinschaft mit Jesus zu leben. Es darf in meinem Leben nicht länger einen Platz haben. Er hilft mir dabei und befähigt mich dazu. Und so wachse ich Stück für Stück tiefer in seine Gegenwart hinein, werde reifer im Glauben. Mein Herz beginnt im Gleichklang mit dem Herzen Gottes zu schlagen. Gott hat uns ja mit Jesus zu Bürgern seines Reiches, des Reiches Gottes gemacht. Nicht erst nach unserem Tod, dieses Bürgerrecht haben wir schon jetzt. Im normalen Reich dieser Welt leben wir als Fremdlinge. Im Reich Gottes sind wir zu Hause. Und da gelten die Gesetze des Reiches Gottes. Die müssen wir kennenlernen. Und da ist diese Liebe das Hauptgebot. Aber daran hängen auch Taten. Ich kann mich nicht auf die Couch setzen und ein paar nette Gefühle üben. Liebe muss sich in der Tat zeigen. Der Apostel Paulus schreibt im Römerbrief im 14. Kapitel, Vers 17, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Da hatte er von diesen Sondergeboten so einige aufgegriffen, die falschen Lehrer verbreiteten. Was man essen und trinken dürfte als Christ und was nicht. Also, Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern es ist Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Da haben wir sie wieder, diese Freude. Dieses Mal gekoppelt mit Gerechtigkeit und mit Friede. In dieser Gerechtigkeit sollen wir leben. Das ist die von Gott geschenkte Gerechtigkeit, die wir annehmen und anziehen sollen. Wir sind immer in der Versuchung, eigene Gerechtigkeit aufzubauen. So nach dem Motto, guck mal Gott, hier muss ich dir doch jetzt gefallen. Hier verdiene ich doch jetzt deine Anerkennung. Hier kannst du doch mit mir zufrieden sein und mich segnen. Oder das Gegenteil davon. Wir gefallen uns gerade gar nicht. Und dann schieben wir es Gott in die Schuhe, dass wir ihm auch nicht gefallen und dass er uns ablehnt und gerade gar nicht mag. Aber die von ihm geschenkte Gerechtigkeit, die verändert sich ja nicht. Er hat alles, was ich je Sündiges, Trennendes getan habe, in Ordnung gebracht und dafür bezahlt und mir stattdessen Gerechtigkeit gegeben. Sie befähigt uns zu Werken der Gerechtigkeit und nur sie, ohne eigene Gerechtigkeit mit einbauen zu wollen. Wenn ich da was draufpacken will, um ja noch ein Stück gerechter zu sein in mir selbst, dann behindere ich diese geschenkte Gerechtigkeit, dass sie in meinem Leben greifen kann. Es muss genau umgekehrt sein. Weil ich gerecht bin, fange ich an, Werke der Gerechtigkeit zu tun und Dinge richtig zu machen. Und weil der Gott des Friedens in mir ist, will ich in seinem Frieden bleiben. Da gehört dann Vergebung dazu. Und dass ich den anderen akzeptiere und mich nicht ständig über ihn ärgere. Dass ich ihn liebe. Und dann werde ich Freude im Heiligen Geist haben. Also das sind so weitere Bedingungen zu dem Leben in Gottes völligem Genüge, wo die eigentliche Tat gar nicht schwer ist und doch uns Überwindung kostet, dass wir sie denn tun wollen. Freude im Heiligen Geist, die ist größer und tiefer gehend als normale irdische Freude. Ich versuche das mal mit einer Beispielgeschichte zu demonstrieren. Ist eine ganz fiktive Geschichte, ist nie passiert, wird hoffentlich nie passieren, aber sie zeigt, was Freude bedeuten kann. Stellt euch vor, Jetzt wohnen wir im großen Haus, gemeinsam mit unserer Großfamilie, aber wir haben ja einige Jahre alleine gelebt in unserem großen Haus, nachdem die Kinder ausgezogen waren. Und stellt euch vor, wir sind, mein Mann und ich, an zwei verschiedenen Enden im Haus, machen da irgendwas und es gibt eine Gasexplosion im Haus. Uns macht Bumm und ich kann mich gerade noch die Tür rausretten und hinter mir stürzt eine Menge zusammen. Und ich renne auf die Straße und gucke entsetzt das Haus an. An was denke ich denn dann? Oh je, mein ganzes Bargeld ist weg. Mein Pass, die Versicherungspapiere, meine Klamotten, Mann, die kriege ich nicht um die nächste Ecke, sind alles Gelegenheitskäufe. Denke ich sowas? An was denke ich, wenn ich mein zerstörtes, unser zerstörtes Haus angucke? An den Mann, der noch da drin ist. Und an nichts anderes. Herr, mein Mann. Und dann kommt er, weil er sich durch irgendeine andere Tür hat rausretten können, um die Ecke gewankt. Und dann renne ich auf ihn zu und dann schmeiße ich mich ihm in die Arme. Und was habe ich dann in mir? Überströmende Freude. Mein Mann, gerettet. Wenn ich nur dich habe, dann bin ich voll Freude. Ja, die Zerstörung des Hauses ist dann da. Das Bargeld ist weg, die Papiere zerstört. Es wird eine Menge Arbeit auf uns zukommen, uns nochmal eine Existenz aufzubauen. Aber wir haben einander. Der andere ist gerettet. Überströmende Freude. Trotz des Unglücks. Diese Geschichte hat mir gezeigt, was überströmende Freude ist. Die ist nicht abhängig, dass in dieser Welt alles gut geht, dass alles rosig ist. Ja, wenn wir Gutes erleben, dann sind das Gelegenheiten der Freude. Da freuen wir uns, da sind wir Gott dankbar dafür. Aber die Freude, von der die Bibel berichtet, die ist gekoppelt an eine Person. An die Person Gottes, an die Person Jesu Christi, an die Person des Heiligen Geistes. Und der Psalmist, der den Psalm 73 geschrieben hat, der hat das gut erkannt. Viele Psalmen enthalten eine ähnliche Botschaft, aber ich lese mal aus dem Psalm 73, die Verse 25 und 26. Wen habe ich im Himmel außer dir? Du bist mir wichtiger als alles andere auf dieser Erde. Selbst wenn ich krank und völlig geschwächt bin, bleibt Gott der Trost meines Herzens. Er gehört mir für immer und ewig. Das war die Neues Leben-Übersetzung. Ich lese mal, wie es in der NEÜ heißt, wie die das übersetzt. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir wünsche ich mir nichts auf dieser Erde. Und wenn ich Leib und Leben verliere, bleibt doch Gott mein Fels und mein Anteil für immer. Ich selbst lese am liebsten in der Elberfelder Übersetzung. Die benutzt Worte, die haben den Tiefgang der ursprünglichen Sprache, den Versuch, diese Übersetzung wiederzugeben, aber dadurch klingt sie in unserem modernen Deutsch oft ziemlich holperig. Da lesen sich die Worte dieses Psalms so: Wen habe ich im Himmel? Und außer dir habe ich an nichts gefallen auf dieser Erde. Mag auch mein Leib und mein Herz vergehen. Meines Herzens Fels und mein Teil ist Gott auf ewig. Uns ist auf Erden dieser Teil gegeben, den wir fest besitzen. Und egal, was sonst um uns herum und in uns gerade geschieht, ob Gutes oder Böses, ob es zur Freude oder zur Trauer berechtigt, die Freude an seiner Person, an seiner Gegenwart die kann immer da sein. Sie tröstet. Trösten bedeutet, da ist jemand um mich, der mir eine Herzenswärme schenkt, der mir gut tut. Da ist eine Freude, die ist abhängig von einer Person. Eine Freude, die an die Bedingung geheftet ist, dass ich Bürger des Gottesreiches bin und als solcher in einer liebevollen Beziehung mit meinem Gott lebe. Da ist es uns allen klar, dass dazu ein Prozess geschehen muss. Wenn ein Mensch sich heute für Jesus entscheidet und sagt, ja, ich will, dass du mein Retter, mein Heiland, mein Gott, mein Herr bist, ich will dir mein Leben schenken, dann kann er diese Qualität der bleibenden Freude noch nicht in sich verspüren. Es ist ein Weg der Entwicklung zu gehen. Und deshalb rede ich darüber. Ich will uns Mut machen, diesen Weg zu gehen, egal an welcher Stelle des Weges wir uns gerade befinden. Sind wir noch am Anfang oder schon lang auf diesem Weg? Haben wir ihn noch gar nicht betreten? Leben wir täglich in dieser innigen Beziehung mit unserem Gott? Es gibt immer noch ein Weitergehen und immer noch ein Vertiefen bis an unser Lebensende. Also weitergehen. Nicht entmutigen lassen von den Herausforderungen des Lebens. Diese Herausforderungen versuchen uns, sie lenken uns davon ab, wollen unseren Blick weg von Gott auf unsere Sorgen lenken. Solche Versuchungen wollen uns die Freude rauben. Wir sollen sie aber nutzen, diese Versuchungen, um fester auf Gott zu blicken und mehr von seinem Trost zu erleben. Wenn wir der Versuchung erliegen, dann verlieren wir die Lebensfreude, die Lebenskraft, die Spannungskraft, die Abenteuerlust, dieses Gefühl, lebendig zu sein. Deshalb fordert uns Gott in der Bibel auf, dass wir daran arbeiten sollen. Beziehung ist etwas, woran gebaut werden muss. Die geschieht nicht von alleine zwischen zwei so unterschiedlichen Wesen, wie Gott und ich sind, wie Gott und du bist. Da gilt es mitzumachen und wir werden aufgefordert, an dieser Beziehung mitzubauen, in der Zeit, in der es sich leichter leben lässt. Wenn wir da auf das enge Zusammenleben mit Gott verzichten, weil das Leben ja gerade ganz gut gelingt, dann fällt es uns in den schweren Tagen unheimlich schwer. Jetzt aber mal schnell zu lernen, von diesen Herausforderungen wegzugucken und uns auf Gott zu konzentrieren, um seine Trost, seine Ermutigung, seine Kraft zu erfahren. So lesen wir im Epheserbrief im Kapitel 6 davon, dass wir uns rüsten sollen mit einer geistlichen Waffenrüstung, mit der wir dann so gefeit durch dieses Leben gehen können. Und das sind auch nur andere Worte für das, was ich einüben in das Leben mit Gott genannt habe. Und dann steht, wenn wir die ganze Waffenrüstung ergreifen, in Vers 13, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen könnt. Und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Also an den guten Tagen, da wo es leichter fällt, da können wir uns darin üben, damit dann, wenn die Herausforderungen da sind und wir ihnen entgegentreten müssen, dass wir dann eine innere Kraft besitzen und sie nicht erst dann bei Gott suchen gehen müssen. Wie soll ich dem nochmal begegnen? Wie funktioniert das, meine Sorgen auf dich abzuwerfen? Wie soll ich mich bei dir bergen? Wie soll ich bei dir Frieden finden? Alles stürzt doch so auf mich herein. Herr, ich kann das nicht, mach du's. Wenn wir nicht fallen wollen, sondern standhaft unseren Alltag regieren wollen, geht das nur in der Beziehung mit Gott, damit wir das Leben leben, das er uns schenkt. in Gerechtigkeit und in Liebe und in Frieden und in Freude. Jesus ist zu uns Menschen gekommen, hat ein Werk vollbracht, um uns das zu ermöglichen. Als er auf diese Erde gekommen war, um den Menschen diese Möglichkeit zu bringen, haben die Engel im Himmel gejubelt und sind sogar in unseren Luftraum sichtbar für die Hirten gekommen und haben weiter gejubelt. Und dieser Grund zum Jubeln ist heute noch aktuell. Jesus hält uns die Hand hin. Wir sollen sie ergreifen. Wir sollen mit ihm gehen. Wir sollen das Leben leben, das er geschenkt hat. Dieses Erdenleben zieht an uns, kostet uns Kraft. Und wenn wir selbstbestimmt leben, wie das Vögelchen, dann steht uns nur unsere eigene menschliche Kraft zur Verfügung. Aber wenn wir mit Jesus leben, in ihm leben, dann haben wir genügend Kraft, dieses Leben durchzustehen. Es gibt immer genügend Kraft für das Heute. Es wird genügen. Wir haben Lebensqualität, egal in welcher Situation wir uns befinden. Lebensqualität aus der Beziehung mit dieser einen Person, dem dreieinigen Gott. Lasst uns daran arbeiten und da weiter hineinwachsen. Lasst uns da forschen und lesen und hören, was Gott uns hier verordnet hat, für uns geplant hat, was wir erkennen und ergreifen sollen und darin leben sollen. Lass uns lernen zu leben, was Jesus uns gegeben hat. Leben und volles Genüge. Amen.